Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu dem Podcast Himmel auf Erden. Wir sind hier, die Daniela Mailänder, Jele und der Michael Girgis. Michi, wir sitzen hier absolut im Freien auf der Wiese. Wunderschön auf 1250-60 Meter, so ungefähr im Graubünden in der Schweiz. Wir haben gedacht, wenn wir über Himmel und Erde nachdenken, dann muss das irgendwo zwischen Himmel und Erde sein. Für uns als Schweizer ist das natürlich nicht wirklich Himmel. Das 1260 Meter, das ist noch so ein Speedbumper. Aber für dich, Jele, aus Nürnberg ist das natürlich riesig. Ganz, ganz hoch mit schon fast Sauerstoffmaske. Also heute sind wir hier. Wir sind hier, weil wir es lieben, laut über Himmel und Erde nachzudenken. Heute ist das Thema, erste Folge zwischen rosa Wolken und Trümmerfeld. Der Michi, noch ganz kurz, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt hier zu Hause. Der Michi ist so ganz verschieden unterwegs. Du bist Facilitator bei Mission bei der AEM Schweiz. Du bist aber auch noch Associate Director von Life Independence Europe und Co-Leiter der Vineyard Bülach. Du bist irgendwie so eine christlich-missionarische Steppdecke, alles zusammengenäht.
Genau.
Und du liebst es, was ja ganz viele nicht wissen, du liebst es, Abenteuer zu erleben und träumst mal davon, mit einem Jeep durch Nordafrika zu fahren.
Genau.
Wie kommt das Nordafrika? Also da warst du schon mal und sagst, hier mal mit dem Jeep durch, oder?
Ja, das wäre super schön, weil es ist genügend heiß. Es ist Abenteuer. Ich liebe auch Stille. Ich habe sehr gern Menschen und Gespräche, aber eigentlich finde ich Stille in der Wüste auch etwas Wunderbares. Ich war einmal auch in der Wüste und da war es so still, da habe ich gedacht, ich habe mein Gehör verloren, weil es gab einfach keine Nebengeräusche. Und dann wusste ich, ich höre schon, es ist einfach ganz ruhig. Und das hast du bei uns gar nicht. Irgendetwas surrt und klirrt und macht immer Lärm. Genau. Und so eine Auszeit fände ich super schön. Meine Frau liebt es nicht, darum ist es noch nicht Realität geworden. Aber mal schauen, wer da wen überzeugen kann.
Sehr nice. Wir hatten diesen Moment mal mit meiner Frau. Wir waren auf den Philippinen für ein Sabbatical und sind da war 3 Monate lang laut. Immer irgendwelche Döfflis. Irgendwas war immer laut, so in einer Kleinstadt, so Wintertour-mäßig. Immer laut und dann nach 3 Monaten zu Hause in unser Zimmer rein, aus dem Flugzeug. Und dann kommst du ins Zimmer rein und wir hatten beide gleichzeitig das Gefühl, wir haben einen Hörsturz. So, oh. Und dann war so, oh krass, es ist einfach ruhig. Also, wunderschön. Also ja, wunderschön. Ruhe hat schon was Beeindruckendes. Dann haben wir noch hier, Jele, du bist angereist aus Deutschland. Freue mich, bist du mit dabei. Bei dir, jetzt müsst ihr euch zu Hause festhalten, bei dir ist die Beschreibung, die offizielle Beschreibung, Referentin für missionale Kirchenentwicklung mit Schwerpunkt Kirche, Kunterbund und Mut der ELKB bei MIDI, der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung und Zukunftswerkstatt für Kirche und Diakonie in Deutschland.
Yes!
Ich wusste nicht, dass man so viel und in einen Satz reinkriegt.
Ich hab dir auch vorher schon gesagt, ne, wenn du das fehlerfrei aussprechen kannst, dann gebe ich heute Abend einen aus.
War das jetzt eine Jobdescription oder drei?
Das ist unglaublich.
Ist das angestellt?
Aber es ist tatsächlich, muss in die Signatur, also was muss, aber es steht tatsächlich in der Signatur drin.
Das ist crazy. Und damit wäre jetzt auch die Zeit für unseren Podcast vorbei. Vielen Dank, haben Sie zugehört. Na, Jele, aber
crazy, ne?
Jele, ich habe auch, du hast was mit diesem Nordafrika-Dings, ich habe von dir erfahren, was viele nicht wissen, du würdest oder du liebst es, im Dachzelt zu schlafen.
Ja.
Hast du das, Michi, schon voraus? Hast du das schon gemacht?
Ja, wir haben tatsächlich also so ein Kasten. Ne? Letztendlich sieht es aus wie eine Skibox, die oben auf das Dach gespannt wird. Und dann bauen wir das auf und dann können da 4 Leute oben schlafen. Wir sind so 5 in der Familie. Das bedeutet 3 oben, 2 unten. Wir haben so einen Bulli und das liebe ich total. Also wir haben diese Auszeiten irgendwie so viel unterwegs. Jetzt waren wir hier gar nicht im letzten Sommer unweit von hier. In Maloja oben, genau. Und auch sonst sind wir gerne unterwegs.
So cool. Als Familie. Sehr nice. Ja. Also das ist unser Panel. Ich freue mich riesig, mit euch diese Reise anzutreten. Wir haben keinen großen Plan, wo wir da dabei enden, aber ich freue mich, mit euch darüber nachzudenken, wie wirkt sich Himmel auf Erden irgendwie in diese Zeit hinein aus. Ich bin einfach Bobby, keine großen Beschreibungen, Bobby aus der Schweiz.
Und den kennt man einfach, oder?
Ich habe auch noch einen Random Fact mitgebracht. Ich werde immer mal so einen Random Fact einsteuern. Wir haben auch Gegenstände mitgebracht und Zitate und wollen uns das dann irgendwann mal einfach so ein bisschen präsentieren und schauen, was da bei den anderen passiert. Ein Random Fact, der ist wichtig hier fürs Überleben hier im Graubünden. Habt ihr gewusst, dass Rentiere die Augenfarbe wechseln können?
No way.
Im Sommer haben die eher so goldgelb, im Winter wird es vielleicht dunkelblau so. Ja?
Und warum?
Keine Ahnung.
Hm. Und was hat das mit Himmel auf Erden zu tun?
Es ist, ich glaube, es ist hier wichtig, für, falls wir hier einem Rentier begegnen, dass man das auch dann erkennt. Hm. Ja?
Welche Jahreszeit das ist.
Es ist nicht das Murmeli, sondern es ist eben das Rentier, weil es ja andere Augenfarben hat. Mhm. Gut, also, wir steigen ein mit dem Thema Himmel auf Erden und da müsst ihr mir mal helfen, was um Himmels Willen bedeutet eigentlich Himmel auf Erden?
Hm.
Bitte.
Also ich würde sagen, Himmel auf Erden ist so eine, das ist so eine Überschneidung zwischen dem, was wir mit der Welt Gottes in Beziehung bringen und dem, was wir so mit so herkömmlich vielleicht mit der Welt bezeichnen. Mhm. Ne? Und wo sich das überschneidet, da würde ich sagen, ist Himmel auf Erden. Und wo es immer so ein radikales anderes wird als das, was wir vielleicht so in unserem Leben haben, ne? Wo vielleicht Korruption, wo Macht, wo irgendwie riesige Gegensätze zum Beispiel zwischen Arm und Reich ist, sind. Und wo diese Gegensätze so aufgelöst werden oder sich irgendwie was anderes ereignet, wo wir so eine Ahnung davon haben, wie auch anders gelebt werden könnte. Mhm. Da würde ich sagen, ist Himmel auf Erden. Und ich würde schon auch sagen, doch, das ist, setze ich ganz eng in Beziehung mit diesem Wort Himmelreich, ne, dem Reich Gottes, was wir so im Neuen Testament finden. Also das wäre so meine erste Assoziation, ohne jetzt gleich zu theologisch zu werden. Aber so, manchmal denke ich so, da stolperst du über irgendwas und denkst, da lebt jemand was ganz anderes in seinem Alltag und der macht es so ganz handfest. Und da passiert irgendwie was, was mich anrührt. Und da würde ich sagen, ist Himmel auf Erden.
Schön. Nehme ich. Schön. Ja. Michi, klingt das bei dir ähnlich oder anders?
Ja, sehr ähnlich. Für mich ist das etwas vom Faszinierendsten, was uns überhaupt ausmacht oder christliche Glaube ausmacht. Und ich finde es noch interessant. Eben, man muss ja die Bezüge dann herstellen. Eben Himmel auf Erden ist eigentlich Reich Gottes hier. Mhm. Und das ist eigentlich das Hauptthema, das Jesus gebracht hat. Das Evangelium ist das Evangelium vom Reich Gottes oder vom Himmelreich. Und er hat eigentlich mit diesem Reich Gottes hat eben ein Stück weit die Zukunft schon in die Gegenwart geholt. Also etwas von dem, was mal sein wird, ist schon angebrochen. Und das war eigentlich das Evangelium. Die gute Nachricht war, dass dieses Reich Gottes jetzt hier angefangen hat. Und wir reden ja häufig über andere Themen jetzt bei, so in unseren Kreisen, denke ich, das Reich Gottes ist nicht unbedingt so, ja, vielleicht ein bisschen mehr in als früher. Aber ich denke, das ist die große Hauptsache, worum es geht. Was das genau bedeutet, da müssen wir uns noch drüber unterhalten. Aber so für Jesus war das eigentlich das zentrale Element. Kehrt um, weil das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist das Evangelium, das Jesus verkündet hat. Ja.
Nice. Ja. Mir gefällt es noch, auch darüber nachzudenken, was ist die Auswirkung von Himmel und Erde. Mhm. Ich kann das nicht so gut beschreiben, was ist jetzt wirklich Himmel auf Erde, aber die Auswirkung, also wie den Wind beschreiben, schwierig, aber zu schauen, was passiert durch den Wind. Mhm. Und da hat mal jemand gesagt, es ist einfach, dass die Dinge heil werden. Und das finde ich schön. Manchmal auch, was heißt, dass es wird heil. Aber man kann dann eben die Antithese, was ist dann Unheil? Und das können wir Menschen oft sehr gut benennen. Also wenn wir aufzählen müssen, was ist Unheil in dieser Welt, von Krieg über Zerbrochenheit, über all die, und dann kommt Himmel hier rein und es wird heil. Und das finde ich schön. Ich habe euch deshalb ein erstes Zitat mitgebracht. Das ist von einem holländischen Theologen, von Christian Hökendijk, Johannes Christian Hökendijk. Und das ist eines meiner absoluten Lieblingszitate. Also seit 1-2 Jahren gebrauche ich das exzessiv. Und das hat er hat das so beschrieben. Er hat über Evangelisation geredet. Wie kommt das Gute in die Welt? Und er hat gesagt, denn das Ziel der Evangelisation kann nichts Geringeres sein als die Erfüllung dessen, was Israel vom Messias erhofft hatte, die Aufrichtung des Shalom. Mhm. Shalom, das werden wir in einer anderen Folge dann mal noch ganz genau anschauen. Aber er sagt dann weiter, Shalom, und das ist eben, da sind wir für mich bei Himmel auf Erden, ist viel mehr als persönliches Heil. Er ist Frieden, Integrität, Gemeinschaft, Harmonie und Gerechtigkeit. Der Reichtum dieses Begriffes wird deutlich aus Psalm 85,11, wunderschöner Psalm, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf Erden wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.
Wow.
Ich finde das wunderschön.
Das ist wirklich schön. Ja, das ist schön. Weil es das irgendwie ganzheitlicher macht. Ne? Also ich habe schon manchmal den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren, zumindest so in diesen Bubbles, in denen ich mich so bewege, dass wir uns konzentriert haben irgendwie auf die Geburt von Jesus und auf das Sterben und die Auferstehung. Und ich sage immer, ich habe euch einen Gegenstand mitgebracht. Ich habe so eine Wurst mitgebracht.
Das ist keine Wurst, das ist eine Schweizer Servela. Ah. Jele, das ist eine Schweizer, echte Schweizer
Servela. Ich habe mir die hier in der Küche geklaut. Keine Ahnung. Also bei mir sieht es aus wie eine Wurst. Also so wie ich das sage.
Ist eine Wurst.
Aber, ich finde schon, oder? Aber so manchmal habe ich den Eindruck, wir bearbeiten irgendwie so die Enden der Wurst, ne? So Anfang von Jesus, ne? Wie er auf die Welt kommt und die Weihnachtsgeschichte und Gott kommt und Gott ist uns nah. So, und das andere ist Tod und Auferstehung. Das ist so das andere Ende der Wurst und wir vergessen, was so dazwischen ist. Ne? Und ja, da, dass die Überschrift über das Leben von Jesus und seine Botschaft und eigentlich der Kern unseres Glaubens, dieses Himmel auf Erden, dieses Reich Gottes ist so eigentlich das zentrale Ding der Wurst. Also deshalb, das finde ich irgendwie, so merke ich mir, das gefällt mir an deinem Zitat, ne? Dass du sagst, da kommt Gerechtigkeit drin vor, da kommt Friede mit drin vor, da kommt irgendwie diese Überwindung von allem, was Unheil, was vielleicht gebrochen ist und wo wir da in so eine Ganzheitlichkeit reinkommen, da bearbeiten wir eben in Anführungszeichen die ganze Wurst und nicht nur die Enden. Das,
mega
das
gut,
finde ich genau. Super sympathisch, was du da zitierst.
Und ich würde sagen, in den letzten Jahren ist mir das ja wieder neu am Entdecken, was ich eigentlich super wichtig finde, weil eben Reich Gottes und Shalom und alles ist ja immer so ein Konzept, so ein, auch ein abstraktes Konzept für uns, weil wir weder einen König haben in der Schweiz, noch irgendwie mit diesen Begriffen.
Roger Federer war schon ein bisschen.
Ja, ja.
Oder ein Schwingkönig. Aber das,
ja, genau. Aber so,
das sind die Einzigen, die dürfen.
Es ist nicht in unserem Sprachgebrauch. Und Jesus hat ja aber eben nicht einfach etwas Theoretisches gebracht und dann ist wieder gegangen. Sein ganzes Leben hat eigentlich vorgezeigt, was Reich Gottes konkret ist. Und das war super konkret, super nachvollziehbar. Und das hat er dann mit Wort und Tat eigentlich vorgelebt. Und wenn man das eben außer Acht lässt, dann bleibt so ein komisches, abstraktes Ding, wo man eigentlich nicht weiß, ist das in der Zukunft irgendwann, ist das im Himmel, was hat das mit meiner persönlichen Lebenssituation zu tun. Aber wenn man die irdischen Jahre von Jesus, sein Wirken anschaut, dann weiß man ganz genau, von was Jesus redet. Mhm. Weil es ist so offensichtlich, dass er anders gehandelt hat als jeder sonst, auch als die religiöse Elite damals. Und das ist ja eigentlich das Faszinierende an Jesus schon damals, dass jeder gemerkt hat, so einen wie der hatten wir noch nie. Mhm. Also, so wie der gelebt hat, hatten wir noch nie, so wie der geredet hat, also das kennen wir einfach nicht. Und das ist so eigentlich das Faszinierende, auch als Kirche, wenn wir das verlieren, haben wir alles verloren. Also, und das ist aber das Alltägliche, das Normale, wie wir jetzt hier umgehen, wie ich zu Hause mit meiner Frau umgehe, all die ganz alltäglichen Dinge, das ist eigentlich das Zentrum vom Reich Gottes, nicht irgendwie etwas, was wir dann am Sonntag oder in der Ewigkeit machen oder Lieder singen. Ja, und das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn es dann diesen alltäglichen Bezug verliert.
Ja.
Weil im Evangelium ist immer nur eigentlich von diesen irdischen Jahren zu reden. Also natürlich gibt es einen Anfang und das Ende, aber sonst wäre ja Kapitel 1 und das Letzte und da hätte man auslassen können. Aber das sind so viele einzelne Geschichten, wie er mit einer Frau redet, wie er mit dem umgeht und es ist so nachvollziehbar, wie da Heil kommt, wie da eben dieses Shalom Wirklichkeit wird.
Ja. Ich mag das auch, das Bild von der Wurst ist wirklich gut, weil da eben nur die Enden da sind und das Zwischenstück manchmal fehlt. Und ich glaube, dass das, was viele christliche Gemeinden oder Kirchen oder wir als Christen oft dann Angst haben, ist irgendwo, dass jemand anders falsch ist. Und was wir wahrscheinlich mehr fürchten sollten, ist die eigene Einseitigkeit, so diesen Reduktionismus. Wenn wir Dinge verkürzen und das ganze Evangelium verkürzen auf ein einzelnes Narrativ, das uns vielleicht lieb geworden ist, weil wir dadurch irgendwo eine Offenbarung hatten oder irgendwie Gott stark erlebt haben, aber dieses ganze Leben von Christus mit hineinnehmen, das schon gute Nachricht auch ist, das kommt eben bei diesem Zitat sehr stark durch. Also, dass er am Kreuz stirbt und schon da sagt, es ist vollbracht. Ein Satz, den man eigentlich vom Narrativ Schuld, Vergebung und ewiger Himmel, so postmortale Ewigkeit, von diesem Narrativ würde man das erst nach der Auferstehung erwarten. Jetzt ist es vollbracht. Und es kommt aber schon vorher, weil Evangelium schon in die Welt hineingetragen worden ist durch ihn. Er ist schon in dem Guten drin, im Leben, Sterben, Auferstehen, in all dem drin. Ich habe euch deshalb auch einen Gegenstand mitgebracht. Der gehört noch zum Zitat dazu. Ich weiß nicht, kennt das die Jele? Tada!
Oh. Aromat, ja.
Aromat, kennst du das?
Ja. Aromat. Ja, ich hatte das tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. Ich hatte das in meinem Kinderspielzeugladen, wo man die Dinge als Kind so verkauft. Da war immer so ein Aromat. Daher kenne ich das, ja.
So nice. Ich meine, Aromat ist eine Schweizer Streuwürze. Gibt es auch noch andere Versionen. Arodor von einer anderen Firma. Das Ding ist ja, wenn irgendwas nicht schmeckt, jeder Schweizer hat das zu Hause und jeder Schweizer und jede Schweizerin tut das drauf. Also wenn irgendjemand schlecht kocht, die Schwiegermama oder so, dann nimmt man Aromatstreuwürze und alles schmeckt wieder gut und wie zu Hause. Man aromatisiert etwas, man würzt etwas. Und das ist ja ganz nah bei der biblischen Botschaft, hey, seid Salz der Erde und so weiter. Und ich mag den Hökendijk, weil er sagt, wir sollten Shalom überall in die Welt hineintun. Ja. Also bringt Shalom und er sagt dem Shalomatisieren. Shalomatisiert die Welt. So also cool. Wenn du in der Nachbarschaft bist und da ist irgendwie Unheil, Unfriede, dann shalomatisier diese Nachbarschaft. Und das mag ich deshalb, ist das mein Gegenstand.
Das ist schön.
Das ist super.
Wie sieht das konkret aus, Shalomatisieren in deiner Nachbarschaft?
Shalomatisieren? Also für mich ist, wenn man es ein bisschen abstrakter sagt, Reich Gottes da, wo Gottes Wille geschieht. Also es kommt ja auch aus dem Vater Unser, dein Reich komme. Und dann geht es ja weiter, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Da kommt ja eigentlich Himmel auf Erden her. Und das ist nicht eine Abfolge, die zufällig ist. Also Reich Gottes geschieht eben da, wo er König sein kann, wo man nach seinen Regeln lebt. Und das versuche ich eigentlich 24/7 in meinem ganzen Leben zum Ausdruck zu bringen. Mehr oder weniger scheiternd. Also ich meine, ja, oder vorwärts scheitern. Also ich meine, ich denke schon, dass das zum Teil offensichtlich wird, aber natürlich ist man auch Mensch und man ist begrenzt und so. Und ich bin nicht jetzt Jesus 2, aber ich versuche auch in allem so zu leben, dass ich denke, das war jetzt so, wie Gott sich verhalten hätte hier. Und das hat für mich jetzt konkret viel zu tun mit dem Umgang mit meinen eigenen Schwächen. Dass ich mich entschuldige, dass ich Dinge zugebe, die ich nicht richtig gemacht habe. Oder wenn wir irgendwie Konflikte haben, dass ich dann versuche, dass es gut kommt. Und mit Menschen in meinem Umfeld, ich liebe es, wertschätzend zu sein, ermutigend und positiv, weil die Seite, die mich für Jesus am meisten, die ich so faszinierend finde, ist seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Und meine Lieblingsgeschichte ist die eigentlich gewisse Theologen am liebsten aus der Bibel streichen würden, ist die Szene mit der Ehebrecherin. Da wird ja diskutiert, ob die überhaupt genuin ist und so und so. Aber ich finde es meine Lieblingsgeschichte, weil so dieser Lärm der Religiösen, die sie ja umbringen möchten und bestrafen möchten, weil sie hat ja jetzt einen Tod verdient, das steht ja so im mosaischen Gesetz, oder? Ich finde, wir sind Christen auch, die häufig Lärm machen, die uns empören über alles, was schlecht ist in der Welt. Und Jesus findet einen Weg, wie er quasi die christlichen Regeln und das Gesetz hält, aber er stellt ihre Würde wieder her und richtet sie auf, begegnet ihr auf Augenhöhe und sagt, und jetzt geh und tu es nicht mehr. Und diese Gnade und Barmherzigkeit, die finde ich faszinierend. Und ich möchte eigentlich in jedem Menschen diese Haltung leben und nicht das empörende, laute, verurteilende, verachtende. Mhm. Und das gelingt mir häufig gut, macht man nicht immer. Also ja, es gibt auch meine Grenzen. Aber ja, dem versuche ich eigentlich Raum zu geben. Und lieber einmal zu viel gnädig zu sein, als einmal zu wenig.
Schön.
Das ist echt schön, ja.
Haben wir da jetzt einen Schritt übersprungen, Jele? Hilf mir, wenn wir jetzt schon darüber reden, wie sich Himmel auf Erden auswirkt. Ich bin auch immer wieder Menschen begegnet, die sagen, nee, braucht ihr gar keinen Himmel auf Erden. Die wird ja irgendwann mal vernichtet und dann wird Gott was Neues schaffen. Also wieso sollen wir uns da überhaupt noch um die Erde kümmern? Lass uns fokussiert auf die Ewigkeit leben. Da muss die Seele hin und so.
Ja, das ist so dieser Anspruch, ne, von, naja, Gott wird es schon richten. Das ist so diese ferne Ewigkeitsding. Ne? Aber das Spannende ist ja, dass Jesus sagt, so, ich finde das eigentlich die Überschrift doch, oder? Über die Evangelien. Ne, Markus 1, siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich stelle mir das manchmal so vor wie so ein Zug. Kennt ihr das? Ne, dass wenn der Zug gerade so reinfährt, der ist noch nicht da, aber du stehst quasi schon da am Bahnsteig und er kommt und fährt gerade ein. Und so denke ich, so ist doch Reich Gottes. Und ich glaube, wir würden einen Schritt überspringen, wenn wir sagen, naja, das kommt und irgendwann werden wir im Reich Gottes leben, ne? Und dann wird alles wunderbar sein. Naja, der Zug ist ja im Kommen. Wir sind schon im Begriff, fast schon einzusteigen. Ne? Die Reifen quietschen schon. Und so habe ich schon auch Bock zu leben. Ich genau, ich scheitere mehr wahrscheinlich noch. Mal schauen, ich weiß, du bist noch ein bisschen älter.
Ja.
Ich lande dann in 10 Jahren bei dir
auf der Couch. Er sieht nur alt aus.
Sehr jünger aus, als ich bin.
Ja.
noch sogar so in die Richtung. Oh,
ja.
Also, ich habe jetzt letztens um meine Frau die Prophetie gegeben, dass wir nochmals ein Kind kriegen.
Hoppla.
Und ich habe das dann viel sehr Spaß. Humoristisch genommen und gedacht, das ist geistlich gemeint. Aber ja.
Ja.
Die Zeit ist vorbei.
Muss sein.
Ja, genau, darum. Aber ja.
Also ich glaube, wir dürfen es nicht ganz außer Acht lassen, dass wir uns auf den Himmel zubewegen. Also das ist trotzdem meine Hoffnung. Wenn ich mir manchmal Nachrichten anschaue, wenn ich mit Freunden, die irgendwo in Kriegsgebieten unterwegs sind, rede, dann denke ich mir, oh Mann, den Himmel braucht's. Und
ja.
Ich lebe da auch drauf zu, aber es wäre verkürzt zu sagen, es geht nur um den Himmel und dass wir dort irgendwann landen. Das wäre mir zu kurz. Der Zug ist im Anmarsch, ich will schon einsteigen. Und ich du hast gerade deine Lieblingsgeschichte gesagt, meine absolute Lieblingsgeschichte, wenn es um Reich Gottes geht, ist der Schatz im Acker. Aus Matthäus, der Mensch, der halt so gräbt. Und ich stelle mir das so vor, der gräbt völlig unspektakulär. Das ist ja nun mal sein Job. Er macht einfach seinen Job. Und dann so ganz aus Versehen begegnet er diesem Schatz. Er trifft ihn so. Das ist wirklich so, huch, was ist das denn? Und irgendwie, ich habe so Bock, so Gott zu begegnen. Ja. Ne? So diesem, huch, was tust du denn hier? Also dieses nicht absichtsvolle, dieses sehr aufmerksame und gleichzeitig dieses, ich wühle im Schlamm, ich habe mein Alltag, ne? Ich mache jeden Morgen mache ich die Vesperbrote, meine Kinder, ich sage euch, ich finde das wirklich anstrengend, kurz nach 6 diese Vesperbrote, manche machen das kreativ, ich bin froh, wenn da noch ein Salatblatt drauf landet, so, ja. Und, aber ich denke mir, aber da Gott zu begegnen, in diesem Alltag-Ding und da drüber zu stolpern und zu sagen, und ich grabe täglich neu und ich begegne täglich neu meinen Nachbarn, ich begegne täglich neu dem Busfahrer, ich begegne jeden Tag, der Kassiererin, wie auch immer. Und da Reich Gottes zu leben und vor allem zu entdecken, das ist so ein bisschen, na, die Reifen quietschen schon, der Zug bremst schon. Das ist so meine, ja, so mein Bild dafür. Irgendwie. Aber auch das andere nicht wegzulassen, ja, zu sagen, doch, der Zug kommt und es geht auf noch mehr zu. Wir haben jetzt gerade mal einen Vorgeschmack. Es wäre auch verkürzt zu sagen, es geht nur um den Mittelteil der Wurst.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Natürlich gehen wir auf den Himmel zu, davon lebe ich. Und ich habe jetzt vor 3 Wochen mit einem Rentner gesprochen, der vorher sehr, sehr viel Einfluss hatte beruflich. Und der sagt, boah, mir schwimmt es weg. Und plötzlich lebe ich aus der Hoffnung und aus dem Glauben. Und jetzt muss ich das bewähren, ne? Wenn ich so auch auf den Tod zugehe, der so ganz konsequent auf Himmel zulebt. Und da habe ich schon auch Bock drauf. Ja? Also es kann ja auch nicht so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Und trotzdem, ja, jetzt im Alltag muss er sich bewähren, in den Vesperbroten, in dem, wie ich meine E-Mails beantworte, in dem, wie ich mich ärgere, in dem, was passiert und was auch manchmal nicht passiert, manches loszulassen und so weiter. Da ist Reich Gottes ganz, ganz präsent bei mir.
Und da sind wir zwischen Trümmerfeld und Rosa Wolken.
Genau.
Manchmal, du hast angesprochen, in Menschen, die in absolut ausweglosen Situationen sind, wenn wir über Krieg oder irgendwie eine hoffnungslose Situation auch in unseren Ländern hier nachdenken, dann ist die einzige Hoffnung vielleicht noch, dass da eine Ewigkeitsperspektive, dass dann Himmel kommt. Und aber eben, da gibt es die andere Seite, dass Himmel sich immer wieder hier, irgendwo gräbt man und Himmel taucht auf. Mhm. Ich grab mir den Himmel frei. Und ich glaube, das hat ja auch damit zu tun, ich habe von diesem Max Weber gelesen vor über 100 Jahren, der hat gesagt, alle religiösen Strömungen lassen sich einteilen in verschiedene Dinge, nämlich sind sie weltbejahend oder weltnegierend, weltverneinend oder dann in einer Matrix, in einer zweiten Ebene, sind sie weltverändernd oder weltflüchtend. Und das hat natürlich stark, diese theologische Prägung hat stark damit zu tun, wie ich jetzt mit Himmel auf Erden umgehe, ob ich überhaupt dran glaube oder das sehen möchte oder ob ich sage, oh, komm, irgendwann kommt mal Himmel. Ich würde mich jetzt klar bei weltbejahend und weltverändernd einordnen. Und das meine ich nicht irgendwie jetzt überheblich gegenüber jemandem, der nicht da ist, sondern einfach sagen, das ist meine Verordnung. Und das hilft mir dann, mir selbst zu erklären, warum bin ich denn so, so aktivistisch und positiv und hoffnungsvoll und möchte diese Welt aus meiner Perspektive christlich mitgestalten. Ich ahne, dass ihr auch in meiner Ecke, in meinem Quadranten sitzt.
Ich bin auch in deinem Quadranten, aber ich bin eigentlich in diesen Quadranten gekommen und nicht in diesen Quadranten hineingeboren. Ich bin eigentlich in den 80er Jahren aufgewachsen, da war Endzeit das Thema.
Stimmt.
Also,
damals hat man sich noch
an ganz gewünscht. Viele Endzeitseminare, Freitag bis Sonntag und einfach, es war so klar.
Morgen sehen wir uns, falls Gott uns noch nicht entrückt hat, war so der Abschlussgruß.
Genau, und das war in den 80er Jahren und als dann das Millennium kam, hat das nochmal so einen Revival erlebt. Ja. Viele dachten ja dann, bei Jahr 2000 ist fertig. Und da war viel sicher auch Gutes drin, aber so die Perspektive war, das ist alles nicht mehr wichtig, was hier geschieht. Und es war schon eine andere Prägung von, wie sehen wir die Welt jetzt und unsere Verantwortung hier. Und das habe ich viel später erst theologisch entdeckt. Und eben das Vater uns betet ja, dass sein Wille auch hier auf Erden geschieht. Mhm. Und ich würde sagen, eben im Himmel und auf Erden, dieses Und ist eben entscheidend. Wir leben nicht nur hier, aber auch nicht nur auf die Zukunft bezogen, sondern eben in diesem Und. Und ich glaube, das Schwierige für Menschen ist, immer Spannungen auszuhalten, wo sich nicht so in einfache Gleichungen auflösen lassen, entweder A oder B, sondern A und B. Das macht Menschen einfach irre. Mhm. Also Heilung oder Nicht-Heilung, aber nicht beides. Mhm. Himmel oder Erde, aber nicht beides, also und so weiter. Und dieses Und muss man aber stehen lassen, sonst wird es absurd. Auch wenn wir als Christen so leben, wie wenn dieses Leben hier alles wäre, und ich denke, in dieser Gefahr sind wir hier, weil es uns so gut geht, wird eigentlich dieser Himmel hier, also das ist ja nicht wirklich Himmel, aber unser idealer Umstand eigentlich eben auch nicht wirklich schön. Mhm. Weil du hast so einen Stress, dass alles Gute hier sein muss, und du vergleichst ja mit allen anderen, ob du jetzt mehr glücklich bist als dein Umfeld oder weniger. Und ja, wenn wir die heutige Zeit anschauen, würde ich sagen, die ist nicht unbedingt glücklicher als vor 20 Jahren oder als vor 50. Mhm. Und ich denke, diese Perspektive, eines Tages wird all das, was jetzt nicht ist, vollendet. Jedes Leiden beendet, jede Träne abgetrocknet, jede körperliche Schwäche, die nicht, ja, sich nicht wegmachen lässt, wird dann geheilt sein und so weiter. Wenn man das nicht hat, hat man auch hier nicht wirklich ein erfülltes Leben. Und darum finde ich eben diese beiden Perspektiven sehr wichtig. Und ich denke, ja, je nachdem, wo man steht, sollte man nicht von der einen oder von der anderen mehr herausfordern lassen. Aber ich würde so sagen, Weltflucht ist schon eine sehr angenehme Perspektive für Christen. Das ist ja alles böse hier, aber wir sind ja im Reich Gottes und wir warten, bis der Himmel kommt. Und wir machen uns nicht allzu schmutzig mit dem Dreck dieser Welt. Und ich denke, da hat Jesus etwas anderes vorgelebt und das Vaterunser lehrt uns etwas anderes. Eher Weltverantwortung, nicht Weltflucht. Also von daher würde ich uns gerne, oder ja, ich würde mich freuen, wenn sich der Leib Christi bemerkbar macht in der Welt und nicht erst im Himmel.
Und Jele, wie geht das praktisch? Ich versuche es immer wieder, wenn wir, wie geht das praktisch? Also für mich sind so Reich Gottes, Himmel auf Erden, das sind manchmal so große Worte. Das ist so Floskeln. Oder ich habe gerade selber jetzt viel geschrieben über Gott ist König. Ich lieb's, aber das ist so wie ein leerer Eimer und da ist kein Wasser drin. Weil wenn ich dann an der Kasse stehe im Supermarkt, in der Migros in der Schweiz und meine Kasse ist immer die langsamste, da ärgere ich mich zu Tode, es ist irgendwas Kleines. Oder aus dem Flugzeug aussteigen und jemand kriegt sein Handgepäck nicht raus. Ich könnte ihn würgen und da hilft es mir nicht. Ach, Gott ist König oder Reich Gottes kommt. Oder wenn einer in mein Auto reinfährt und da hat es einen Butsch stehen, dann sage ich nicht, ist ja Reich Gottes schön oder Gott ist König. Hilft mir alles nichts. Also was hilft Reich Gottes ganz oder ganz praktisch? Was hilft das Konzept in deinem Leben?
Also ich hatte tatsächlich einmal so einen Kairos-Moment, das war eine Nacht, ich mache jedes Jahr so große Familiencamps auf so einem großen Zeltplatz direkt am See mit 200 Leuten und wir versuchen die immer irgendwie interkulturell zu machen. Ne? Mhm. Und ich habe meistens echt, naja, nicht die Hälfte, aber so einen guten Drittel Menschen mit Fluchterfahrung dabei. Ne? Die schlafen dann das nächste Mal in weißen Zelten, das ist manchmal für manche auch retraumatisierend, aber die schlafen da und haben da eine gute Zeit. Mhm. Ne? Wir haben Camp miteinander, das ist gut, wir haben Pferde dabei und Lagerfeuer und viel Musik und ich mache normalerweise
Wurst.
Diese
Wurst,
und Wurst haben wir auch dabei, Wurst. Natürlich kein Schweinefleisch. Das soll ich ja sagen. Wie nennt ihr das?
Serveler.
Keine Ahnung. Aber das ist und ich habe jetzt vor ein paar Jahren, ich mache normalerweise immer und mache ich seitdem auch wieder die Zelteinteilung selbst, ne? Und dann weiß ich schon genau, welche Zelte haben irgendwie ordentlichen Boden und so weiter. Und das eine Jahr habe ich die Zelteinteilung nicht selbst gemacht und ich habe natürlich das Zelt mit meiner Familie erwischt. Da waren 3 Wochen lang vorher so pubertierende Jungs, ne? Und wenn ihr so ein Zelt mal, so ein großes Baumwollzelt, ne? Wenn da 16 Jungs in so einem Zelt sind.
Riecht. Du meinst riecht.
Junge, ja. Ihr macht euch kein Bild, ne? Das ist unglaublich. Und dann kommt das Gras dir noch entgegen und dann hat es noch geregnet.
Wir
und
erinnern uns an unsere Jugend. Ich war im Zefi im Zelt, also ich weiß, wie das riecht.
Ja, eben. Ja. C-Watt-M im Zelt, genau so. Also, und ich war in Zelt 9 und Zelt 9 hat sich über diese Woche zu der Pfütze dieses Camps entwickelt. Ich saß im Matsch. Es war Trümmerfeld, ne? Oh no, also das war ganz übel. Ja. Und ich saß da, ich weiß, ich habe echt nächtelang nicht geschlafen und tagsüber habe ich übrigens mitgebracht. Das wäre eigentlich mein Gegenstand gewesen.
Oh,
ja,
das ist
nämlich, weil die Gummistiefel, die stehen tatsächlich bei mir im Arbeitszimmer, weil das für mich so ein Kairos-Moment war. Ich habe mich tagsüber mit diesen Gummistiefeln durch dieses Camp geschlagen. Er versucht, mein Bestes zu geben und nachts versucht zu schlafen. Und wir hatten in dem Jahr tatsächlich Chinesen und Chinesinnen dabei aus Hongkong, als gerade die Grenzen dicht gemacht wurden und China Hongkong nochmal vereinnahmt hat, wenn ich jetzt mal so politisch sagen will. Und da waren einige dabei, die jede Nacht auf dem Smartphone geguckt haben, ob sie nächste Woche dennoch Gottesdienst feiern dürfen.
Krass.
Oder ob sie gehen müssen. Und wir hatten in dem Jahr auch Syrerinnen und Syrer dabei mit ihren Familien, die eben vielleicht ein paar Monate vorher noch in anderen Zelten geschlafen haben. Und ich weiß eben eine Nacht, als ich so dachte, ich hocke hier in dieser Matsch, irgendwie es regnet. Und dann habe ich die Chinesen, die können unglaublich laut schnarchen, also zumindest war das in unserem Fall so. Und dann habe ich den Schnarchen gehört und dachte mir, ja, immerhin.
Ich wusste nicht, dass das kulturell
bedingt ist. Ja, ich glaube, es ist auch, glaube ich, keine gute Aussage, das zu sagen, aber es war in unserem Fall so. Die haben wirklich laut geschnarcht und ich dachte mir, auch zum Glück schnarchen sie und gucken halt jetzt nicht auf ihr Smartphone, ne, was jetzt gerade zu Hause abgeht. Ich habe mitgekriegt, dass ein Baby einer syrischen Familie eben wach wurde und dann nachts gestillt wurde. Das war im Zelt nebenan und ich musste plötzlich so weinen, weil ich dachte, genau da ist Reich Gottes, ja, in diesem Matsch zu sitzen, treu deinen Dienst zu tun und irgendwie in diesem Schon und noch nicht zu leben. Ne? Die Syrer, die wissen, zu Hause wird gerade die Heimat zerbombt. Die Hongkong-Chinesinnen und Chinesen, die nicht wissen, wie fliegen sie überhaupt zurück, sind die Flüge gecancelt. Ich hocke hier mit meiner Familie in diesem Matsch. Wir versuchen unser Bestes zu geben. Wir haben ein gutes Programm, ja, aber es ist auch anstrengend mit dem Regen. Und da ereignet sich Himmel für mich, ne? Wenn wir da zusammenkommen. Schön. Wenn ein Chinese jetzt in dem Fall schlafen darf, vielleicht die Sorgen abgegeben hat, wenn wir zusammenkommen, an manchen Stellen sogar miteinander beten, mindestens aber miteinander ins Gespräch kommen, Lagerfeuer miteinander haben, Geschichten teilen, da ist für mich ganz, ganz viel Reich Gottes drin. Auch in aller Bruchstückhaftigkeit, ne? In diesem ganzen Matsch zu sagen, man wühlt und oh, plötzlich stößt du drüber und fällst fast drüber, ne, dass Gott da ist und Jesus in dieser Situation präsent ist und gleichzeitig auch das Mitleiden, das Mitfiebern, das nicht fertig werden damit und hoffen, dass nun mal bald sich was Großes ändert. Ich hab auch die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich habe schon Bock auch auf Himmel. Ja. Ich glaube nicht, dass das hier alles ist. Und trotzdem habe ich große Lust, jetzt, da bin ich wahrscheinlich eben mit deinem Quadranten, jetzt mitzuarbeiten, dass sich was auf dieser Erde tut. Ob jetzt das Klima angeht oder Armut, Reichtum, das ist ein Riesending, die Gaps, die wir immer noch haben gesellschaftlich. Da habe ich große Lust und trotzdem lebe ich in dieser Hoffnung, wo es mal hingeht. Und das war für mich so ein ganz großer Schlüsselmoment. Deshalb liebe ich auch diese Geschichte von diesem Schatz im Acker, weil ich immer an diesen Matsch denken muss, dass auf cool. dieser Camp.
Und mega, mega gut. Und wieso gibt es überhaupt diesen Matsch noch? Wieso gibt es das Trümmerfell? Wir haben ja jetzt ein bisschen ja jetzt schon angeteasert, du Michi, mit dem schon jetzt noch nicht. Aber wieso gibt es das? Sind wir natürlich bei der Leitfrage, Theodizee-Frage. Warum lässt Gott Leid zu, wenn ja schon Himmel angebrochen sein sollte? Helft mir.
Ja, die große Frage, ne? Warum lässt Gott das Leid zu? Wie viele Minuten?
Es gibt ja ganz viele Erklärungen. Also
es gibt ganz lange, ganz kurze.
Ja.
Aber die ganz kurze ist, weil er mich auch zulässt.
Oh, hat das...
Das ist meine Antwort für mich. Also, weil lustigerweise, also als die Titanic unterging, hat man Gott die Schuld gegeben. Wie kann Gott das zulassen? Aber Menschen
haben damals am Fernsehen zugeschaut, oder?
Nee, aber ich habe Berichte gelesen.
Das ist gelungen, alles.
Ich finde es so interessant, die Menschen haben ein Projekt, dann bauen sie so ein Ding und dann geht das hops und dann ist Gott schuld.
Ja.
Aber ich meine, das war ja nicht ein Auftrag Gottes, das zu bauen. Darum finde ich es eben ein gutes Beispiel. Das war ja nicht eine Prophetie, baut so ein Schiff und so, das war ja nicht die Arche Noah. Und in meinem Leben muss ich ja sagen, die meisten leidvollen Erfahrungen, die verursache ich mit meiner Sündhaftigkeit, da ist ja nicht Gott schuld. Ja. Wenn ich lieblos antworte, wenn ich ihnen schreite, das sind alles Dinge, die ich ja verschulde. Und darum, weil er mich zulässt, gibt es Leid in der Welt, wird auch Mitmenschen Leid angetan. Und eben, die meisten Katastrophen sind ja Streit, Krieg.
Menschlich hausgemacht,
natürlich. Und kann man sagen, ist nicht immer bewusst, dass man das ja auch anders lösen könnte. Aber ich meine, grundsätzlich verursacht der Mensch das Leid. Und da gibt es noch die Natur und all das, wo man auch merkt, die ganze Schöpfung ist nicht mehr im Gleichgewicht, im Shalom. Da gibt es auch Leid. Und da könnte man dann eher noch mit Gott argumentieren, warum lässt du Vulkane zu und solches Zeugs und Erdbeben. Aber mal grundsätzlich, für die meisten Katastrophen, die ich erlebt habe, sind Menschen schuld.
Es ist ja lustig, dass man sagt dem Scheinkausalität, dass es eine scheinbare, einen scheinbaren Zusammenhang gibt zwischen Dingen. Zum Beispiel im Frühling kommen ganz viele Störche und es werden die meisten Babys geboren, was nicht stimmt, aber sagt man so landläufig, deshalb sind die Störche ja dann an den Babys schuld. Oder man hat zum Beispiel im 16. Jahrhundert die Tomate eingeführt in Europa und hat, damals sind dann aber viele Menschen an der Tomate gestorben und deshalb hat man die Tomate Giftapfel genannt, weil die ist ja giftig, da stirbt man dran. Bis man herausgefunden hat, war gar nicht die Tomate, sondern man hat, die Reichen haben die Tomate auf Zinntellern gegessen und diese Säure hat das Blei aus den Zinntellern rausgelöst und die sind an einer Bleivergiftung gestorben. Aber man hat gesagt, Tomate ist böse. Und ein bisschen erinnert mich das, was du erzählst, an Scheinkausalität. Wir immer alles Böse werfen wir auf Gott. Beim Guten, das uns passiert, da haben wir dann keine Ahnung, woher das kommt. Aber das Böse muss ja dann von Gott sein. So gesellschaftlich, großflächig machen wir das ein bisschen so. Und das ist so, wie wenn wir sagen, für mich, der Mozart hat die kleine Nachtmusik geschrieben. Großartiges Stück, oder? Und dann kommt ein Orchester und spielt das richtig scheußlich. Also richtig tierisch, abartig, böse. Da tut dir sogar der Tinnitus noch doppelt weh, weil es einfach übel, weil so wie die das spielen. Und dann sagt man ja auch nicht, boah, der Mozart sollte aufhören mit Musik. Hat er übrigens in der Zwischenzeit, ja. Aber der sollte aufhören mit Musik, weil der kann das nicht. Das ist ja hässlich, wie der Musik macht. Sagen, nein, das Orchester spielt ganz scheußlich. Und da wäre ich ganz bei dir eben auch. Ja, ganz vieles, was in der Welt zu tun hat, hat doch nicht mit Mozart zu tun, sondern mit dem Orchester. Einfach mal so grundsätzlich.
Genau. Und trotzdem, also mir ist die Antwort trotzdem noch ein bisschen zu kurz. Also ich glaube, sie stimmt teilweise.
Ich sage,
die ist
ganz kurz. Ja, ja.
Sie ist, aber mir ist sie noch zu verkürzt, weil ich schon, ich ahne schon, dass Gott noch einen anderen Blick auf uns hat. Also er liebt mich ja nicht trotzdem, wie ich bin, sondern er liebt mich, wie ich bin. So, ne? Ja. Er sagt ganz ja, deshalb finde ich so ein bisschen schwierig, ja, zu sagen, ja, die Menschheit ist daran schuld. Weil ich werfe manchmal Gott schon vor, er könnte ja auch eingreifen. Ne? Ja. Also natürlich haben Menschen den Krieg jetzt in der Ukraine verursacht, das ist ja gar keine Frage. Und trotzdem könnte Gott doch eingreifen. Und in diesen Riss, also daraus entlasse ich Gott nicht so einfach und sage, ja, am Ende haben es dann ja Menschen verschuldet. Stimmt, aber trotzdem könnte Gott was tun. Und in diesen Riss also stelle ich mich dann schon und diese Frage stelle ich Gott schon auch und ich werde auch nicht aufhören, diese Frage zu stellen. Ich glaube, das ist ein Teil der Antwort auf jeden Fall und da gebe ich euch absolut recht, dass wir als Menschen wahrscheinlich am Ende genau das Stück, sorry, verzeiht den Begriff, aber Scheiße spielen.
Hat
ja.
Sie das jetzt gesagt?
Ja, gesagt.
Darf man?
Ja, aber auch Gott könnte noch mehr tun. Ich finde, das ist mir noch zu wenig. Also,
genau so.
Und das ist so, ey, so wie Jesus, so, warum hast du mich verlassen? Frage ich, warum? Warum bist du nicht mehr in Kiew? Warum hältst du diese Drohnen nicht ab? Warum hältst du die Bomben nicht ab? Warum lässt du es immer noch zu, dass wir nicht aufwachen? Warum fällt dieser und jener Politiker nicht einfach auf die Schnauze? So, ich möchte diese Frage nicht abkürzen. Ne?
Ja, ja. Und zeichnet ja sonst auch eben das Menschenbild vielleicht zu schwarz, wie man es ja jahrzehntelang gemacht hat, eben ich als kaputter Mensch, deshalb ist alles kaputt, zu sagen, nee, mindestens 50% von uns Mensch ist auch Ebenbildlichkeit Gottes. Ja. Also ist ja auch das Schöne und das Gute und ich glaube auch, da dürfen wir auch uns festklammern an Gott und sagen, ich lasse jetzt einfach mal nicht los. Ich habe meine Erklärungen, damit überhaupt mein Glaube überlegt. Ist es jetzt teuflisch? Ist es jetzt menschlich? Ist es jetzt Gottes Allmacht? Müssen wir anders denken? Da gibt es ja ganz viele Erklärungen dafür. Ja, ja, ja. Und da ist alles gut begründet und ich glaube, da bleibt auch ein bisschen mystisches, ich weiß es nicht, aber Gott, ich mir gefällt das Bild, ich entlasse ihn da nicht ganz aus dieser Verantwortung. Ja, wir haben es ja verbockt und Gott schaut da friedlich zu und trinkt da irgendwo seinen Macchiato. Gefällt mir.
Nee, das finde ich ganz wichtig. Also eben diese Frage ist wahrscheinlich eine der schwierigsten und spannungsvollsten. Also das hat ja noch kein Theologe wirklich gelöst. Und ich denke, ist auch wichtig, dass wir diese Spannung eben behalten. Und für mich ist diese Spannung an mehreren Punkten in meinem Leben, war die existenziell. Also erstens bin ich selber daran fast zerbrochen und mein Glaube auch. Also darum habe ich jahrelang damit gerungen. Meinen Frieden habe ich eigentlich gefunden, dass ich keine Antwort finde, warum das geschehen ist. Weil eine vorschnelle Verkürzung zu sagen, ja, entweder der oder der ist schuld oder es dient alles zum Besten, das hilft nicht wirklich in vielen Situationen. Ja. Also als mein Vater unerwartet ganz früh starb, das ist einfach Leid. Und das ist nicht Römer 8, 28. Mhm. Ja, das war ein Verlust, der bis dann meine Mutter jetzt vor 3 Jahren noch gestorben ist, aber 30 Jahre lang, über 30 Jahre lang, jedes Familientreffen, der hat einfach gefehlt. Und das war einfach ein Loch in meinem Leben. Das haben also unsere alle Leben auf den Kopf gestellt. Natürlich hat es auch Positives bewirkt. Aber ich meine, ich bin überzeugt, das hat Gott nicht extra gemacht, damit wir daran eben Römer 8, 28 erleben. Und warum das passiert ist, weiß ich nicht. Aber das war so schwierig. Und ich habe Gott wirklich gesagt, dass ich mir überhaupt einfalle, das zuzulassen. Ob ich vergesse, was ich für ihn tue und so. Ja, bis ich dann gemerkt habe, so funktioniert es eben nicht. Also man kann nicht sagen, wenn du alles richtig machst, hast du immer alles einfach. Mhm. Und wenn du eben nicht immer gehorsam bist, hast du dann ganz viel Leid. Leid trifft auch die Unschuldigen. Segen ist auch für die nicht wahnsinnig vorbildlich lebenden Leute, also die können auch sehr reich und sehr angesehen und alles. Also das ist einfach, auf diese Welt ist es nicht gerecht. Und da stößt man sich dran. Das nervt. Mhm. Also, und das nervt auf beide Seiten. Das Glück der Gottlosen und das Unglück der...
Das hat schon Jonas genervt, ja, dass eben. Gott ja. so gnädig ist. Ich wusste ja, dass du so liebevoll bist. Genau. Ich wusste ja, dass du sogar die anderen noch magst.
Das nervt. Das bringt man nicht weg und das darf man auch nicht weg erklären, weil ich finde, die Erklärung an sich ist noch ein größeres Problem. Ja. Viele Leute bei uns in der Gemeinde hatten dann, als ich nochmals einen Schicksalsschlag hatte mit unserer Tochter, haben sie mir gesagt, ja, du musst nur mehr beten, dann wird sie gesund und so Zeugs. Und das hat für mich eigentlich dann unter dem Strich geheißen, ich bin selber schuld, dass sie nicht geheilt wird, weil ich zu wenig Glaube habe. Und da muss ich mich dann nochmals versöhnen damit. Und einfach so vorschnelle Antworten sind manchmal doppelt das Leid. Darum, wir können es nicht erklären, wir können es nicht wegrationalisieren. Und ich würde sagen, es ist theologisch unmöglich, eine gute Antwort auf diese Frage zu finden. Man kann nur so die Spannungsfelder aufzeigen und sagen, beides stimmt. Für mich war der Trost eben dann nicht die Frage, ich weiß jetzt, warum Gott das gemacht hat, sondern ich habe die besten Erfahrungen meines Lebens im Leid gemacht. Also Psalm 23, wenn du durch das Tal des Todes gehst, bin ich an deiner Seite und ich verlasse dich nicht, das habe ich erlebt. Und das ist wunderbar. Also das Leid hat sich insofern geändert, dass Gott gegenwärtig war im Leid. Aber nicht, weil es Leid weggenommen hat, sondern weil er gegenwärtig war. Und diese Zusage finde ich wunderbar. Und ich glaube, das ist der Trost. Wir wissen, eines Tages wird das alles weg sein. Kein Leid mehr, keine Träne, kein Schmerz, nichts, kein Tod. Aber hier ist seine Zusage, nicht unbedingt, ich nehme alles Leid von euch, aber ich bin bei euch, alle Tage, auch im dunklen Tal, auch wenn es hoffnungslos ist. Ich war depressiv, ich wollte nur noch sterben in meinem Burnout und da war Gott aber so präsent wie nie zuvor. Und das hat mir gezeigt, er liebt mich. Und mit ihm geht es weiter, ich weiß zwar noch nicht wie. Ich weiß nicht, warum das alles passiert ist, wie ich da je wieder rauskomme, aber er lässt mich nicht fallen. Das war für mich eigentlich Evangelium pur. Also darum, ja, seine Gegenwart im Leiden finde ich wichtiger als die Erklärung, warum Leiden überhaupt geschieht. Ja.
Und damit sind wir wahrscheinlich schon beim ganz tiefen Kernpunkt von Himmel auf Erden gelandet, nämlich bei Präsenz. Yes. Da möchte ich, glaube ich, gerade stehen bleiben. Mhm. Ich habe euch zum Abschluss ein Bild mitgebracht. Das sehen jetzt vielleicht die einen, die jetzt mit der Kamera dahin zoomen. Ihr müsst es mir beschreiben, weil es gibt ja viele, die das jetzt nur zuhören. Könnt ihr mal sagen, was ihr da seht?
Eine Frau im blauen Gewand mit einem Wasserkrug auf dem Kopf und ich gehe davon aus, dass es Jesus, der sitzt, der sehr entspannt übrigens sitzt.
Sehr entspannt.
Ja, ich finde schon chilly, Willi. Ja. Also das ist schön, ja genau, am Brunnen.
Ich denke auch, das ja.
Seine Kleidung?
Ich würde sagen orientalisch, also auch die Frau ist orientalisch angezogen. Mhm. Also jetzt mal, um Stereotypen aufzumachen.
Eher so ein bisschen buddhistisch, ja, eine Yoga-Pose, was, ne? Mhm. Das ist ein Bild, das hat eine Dalit-Frau gemalt, aus Indien, also Dalit ist die unterste Kaste, das ist Angela Trindade, die hat es gemalt und sie hat sich diese Frau am Brunnenszenen aus der Bibel in ihren Kontext gemalt und ganz hinten sieht man dann noch die Stadt, weil sie als Dalit-Frau ist eine Kastenlose, sie darf nicht beim Dorfbrunnen Wasser holen, weil sie verunreinigt ja den Brunnen. Sie darf keine heilige Schrift öffnen, weil das mit dem Heiligen darf sie nicht in Kontakt kommen. Sie darf keinen Tempel betreten, darf sie alles nicht. Sie ist eine Ausgestoßene, die unterste Kaste. Und sie hat dieses Bild gemalt, weil sie sagt, für mich ist das Evangelium, dass ich als die Unberührbare, wenn ich da rausgehe zum Brunnen, da ganz weit draußen, dann begegne ich da Gott eben präsent. Er ist präsent und das Evangelium ist einfach, er ist da und er bleibt. Mhm. Weil alle anderen gehen, wenn ich komme. Mhm. Aber Gott ist da präsent. Wow. Und er bleibt. Und das ist für mich Evangelium. Ja. Gott präsent. Und ich glaube, für mich ist das auch etwas vom Tiefsten, wie du es auch in deinen Geschichten beschrieben hast, jetzt beim Zelten, präsent sein, da zu sein. Ich habe das lange nicht verstanden. Wir waren mit der Familie vor ein, zwei Jahren beim Brunnenbauprojekt, das wir haben mit Gehen in Tansania. Und die Menschen da haben immer gedankt, dass wir da sind. Und ich habe gedacht, ja, ich habe noch gar nichts gemacht. Ja, aber danke, dass ihr da seid. Und erst durch dieses Bild habe ich verstanden, präsent zu sein in dieser Welt. Mhm. Da trägt sich der Himmel, das trägt den Himmel überhaupt erst hinein, mhm. weil da sich Himmel verwirklichen kann, kristallisieren kann, weil Gott sich da zeigen kann, weil wir eben gegenwärtig sind, präsent in der Familie, präsent irgendwo zu sein. Und das finde ich mega schön, Himmel auf Erden, wie du sagst, mhm. Gott ist präsent und vielleicht sollten wir wie er auch mhm. präsent sein in dieser Welt.
Ja, und da sind wir wieder in der Mitte der Wurst. Jesus war auf dem Hochzeitsfest in der Nachbarschaft und bei seiner Mutter. Und einfach, das war ja der Alltag. Und da war Gott präsent und da sollten wir auch sein.
So schön.
Ja. Wunderbar, ja. Im Alltag.
Schön. Also, genau. Danke für die erste Runde. Himmel auf Erden, zwischen rosa Wolken und Trümmerfeld. Wir machen bald schon weiter mit der nächsten Folge. Aber das war's erstmal. Wir gehen jetzt und essen eine Wurst, würde ich sagen. Tschüss.
Ciao. Ciao.